Hallo, liebe Geschwister, ich möchte heute mit einer neuen Reihe mit euch anfangen. Es gibt wieder ein neues Buch, was mir wichtig geworden ist. Und es ist das Buch Daniel, das ich mit euch anschauen möchte. Und beim Lesen vom Buch Daniel, ja, da habe ich wieder vieles neu entdeckt und gemerkt, wie ähnlich das, was der Daniel erlebt hat, dem ist, was wir jeden Tag erleben. Und wie viel wir von ihm lernen können. Und wie viel er uns auch ein Vorbild sein kann. Wir werden da heute eine Einleitung dazu machen, in der wir uns auch ein bisschen mit Geschichte beschäftigen müssen oder dürfen. Da gibt es verschiedene Menschen, die das unterschiedlich sehen. Ich beschäftige mich manchmal gerne mit Geschichte. Und gerade hier ist mir aufgefallen, wie wichtig es ist, zu verstehen, was Daniel erlebt hat. Wie wichtig es dafür ist, zu wissen, in was für einer Zeit er gelebt hat und was ihm passiert ist. Wenn wir in Daniel 1, Vers 1, einfach nur den ersten Vers lesen, dann sehen wir genau, in welcher Zeit passiert ist, wo es mit ihm losging. Und wir können das auf ein ganz genaues Jahr festlegen. Daniel 1, Vers 1 lesen wir: Im dritten Jahr der Regierung Jojakims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Das ist also eine ganz genaue Zeitangabe. Und das Schöne über die Zeit der Babylonier ist, dass davon wirklich sehr viel ausgegraben wurde, dass vieles nachgewiesen ist, bestätigt ist, dass dieses Babylon einiges davon ausgegraben ist. Schauen wir uns zuerst die Zeit an. Es ist von einem König Jojakim die Rede. Und in dessen dritten Jahr ist das passiert. Wir befinden uns also im Jahr 605 vor Christus. Jojakim war der König von Juda. Wir müssen dazu wissen, dass die israelitische Linie, das Nordreich, schon einige Jahre in Assyrien weggenommen war. Die waren gefangen, das hat gar nicht mehr existiert in der Form. Und es gab nur noch das Südreich. Und das war jetzt auch kurz vor der Wegführung. Und das ist hier die erste Begegnung dieses Jojakims mit dem König Nebukadnezar von Babylon, der da ganz, ganz am Anfang seiner Macht stand. Jojakim war ein Sohn von dem König Josia, der ist vielleicht manchen von uns ein Begriff. Josia war dieser König, der mit 8 Jahren schon auf den Thron kam und unter dem es so ein letztes Hoch gab nochmal in Juda, der den Tempel renovieren lassen hat, der dabei das Gesetz wiedergefunden hat und dem das wirklich ein Anliegen war, das Gesetz wieder umzusetzen. Aber das war nur ein Zwischenhoch. Der Josia ist gestorben, als er nachher mit den Ägyptern in den Krieg gezogen ist, obwohl Gott ihm gesagt hat, er soll das nicht tun. In diesem Kampf wurde er tödlich verletzt und dann geriet Juda zuerst einmal unter die Herrschaft der Ägypter. Wir lesen vieles über diese Zeiten im zweiten Buch Chronik, im zweiten Buch Könige, aber auch in vielen der Propheten lesen wir etwas davon. Das meiste über die Zeit Daniels habe ich im Buch Jeremia gelesen. Wir müssen uns also aus mehreren Büchern die Informationen zusammenholen und die zusammen ergeben ein sehr detailliertes Bild dieser Zeit. Ich möchte mit euch lesen aus 2. Könige ein paar Verse, die uns zeigen, dass die Zeit, wo Daniel weggeführt wurde, erst der Anfang der Probleme mit Babylon war. Daniel ist in der ersten Welle gefangen genommen worden, beziehungsweise nach Babel verschleppt worden, als der König Nebukadnezar Jerusalem zum ersten Mal belagert hat. Wir lesen aber, dass das mehrmals der Fall war und jedes Mal wurde schlimmer, was der König Nebukadnezar mit Jerusalem gemacht hat. Ich lese jetzt mal ein paar Verse, die einfach nur zeigen, wer war dieser Jojakim und was ist danach noch passiert. Warum mache ich das? Wir erfahren als erstes etwas über den Jojakim und dann erfahren wir noch, dass in der Zeit, wo Daniel schon in Babylon war, die Geschichte weiterging und Nebukadnezar weiter mit aller Härte regelmäßig gegen Jerusalem vorgegangen ist. Das heißt also, wenn wir glauben, dass Daniel weggeführt wurde, als Jerusalem vernichtet wurde, dann liegen wir falsch. Das war erst der Anfang davon. Daniel war einer der Ersten, die nach Babylon verschleppt wurden aus Juda. 2. Könige 23, Abvers 31. Josia ist also gerade gestorben und jetzt kommt sein nächster Sohn an die Macht, der aber nur eine Randnotiz ist. Joahas war 23 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 3 Monate lang in Jerusalem. Der Name seiner Mutter war Hamutal, die Tochter Jeremias von Libna. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, ganz wie es seine Väter getan hatten. Aber der Pharao Necho setzte ihn gefangen in Ribla im Land Hamat, sodass er nicht mehr König war in Jerusalem. Und er, also dieser Pharao, legte dem Land eine Geldbuße von 100 Talenten Silber und 1 Talent Gold auf. Und der Pharao Necho machte Eliakim, den Sohn Josias, zum König anstelle seines Vaters Josia. Und er änderte seinen Namen in Joachim. Aber den Joahas nahm er und brachte ihn nach Ägypten, wo er starb. Und Joachim gab das Silber und das Gold dem Pharao. Doch schätzte er das Land ein, um das Silber nach dem Befehl des Pharao geben zu können. Von dem Volk des Landes, von jedem nach seiner Schätzung, trieb er Silber und Gold ein, um es dem Pharao Necho zu geben. Joachim war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre lang in Jerusalem. Der Name seiner Mutter war Sebuda, die Tochter Pedajas von Ruma. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, ganz wie es seine Väter getan hatten. In seinen Tagen zog Nebukadnezar, der König von Babel, herauf, und Joachim wurde ihm 3 Jahre lang untertan. Danach fiel er wieder von ihm ab. Da sandte der Herr Truppen gegen ihn aus Chaldea, aus Aram, aus Moab und von den Ammonitern. Die sandte er gegen Juda, um es zugrunde zu richten, nach dem Wort des Herrn, das der durch seine Knechte die Propheten geredet hatte. Fürwahr, nach dem Wort des Herrn kam das über Juda, damit er sie von seinem Angesicht hinwegtäte, um der Sünden Manasses willen, für all das, was er getan hatte, und auch um des unschuldigen Blutes willen, das er vergossen hatte, als er Jerusalem mit unschuldigem Blut erfüllt hatte. Darum wollte der Herr nicht vergeben. Was aber mehr von Joachim zu sagen ist und alles, was er getan hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Juda? Und Joachim legte sich zu seinen Vätern. Aber der König von Ägypten zog nicht mehr aus seinem Land, denn der König von Babel hatte alles eingenommen, was dem König von Ägypten gehörte, vom Bach Ägyptens bis an den Euphratstrom. Und wir lesen dann weiter, dass der Joachim hat also nur 3 Jahre hat er sich untergeordnet. Als erstes musste er dem Pharao erstmal untergeordnet sein, weil sein Vater verloren hatte. Und dann kam der Nebukadnezar, und Juda war eigentlich eine Randerscheinung in dem Ganzen, weil eigentlich Nebukadnezar, der Babylonier, gegen die Ägypter gekämpft hat. Wenn man sich das auf der Landkarte anschaut, liegt Juda genau auf dem Weg, und die wurden da jetzt hin und her gebeutelt. Die kamen vom Regen in die Traufe. Als erstes waren sie dem Pharao untergeordnet, dann kam der Nebukadnezar, dann mussten sie dem wieder abgeben. Die haben also richtig geblutet. Und der Joachim, der hat das 3 Jahre lang mitgemacht, diese erste Belagerung. Das ist diese erste Belagerung, bei der auch Daniel weggeführt wurde. Und dann hat er sich wieder aufgelehnt oder ist wieder abgefallen, hat wieder nicht mehr seine Abgaben bezahlt, hat sich gegen diesen König aufgelehnt. Und der Joachim, der ist dann aber gestorben, bevor der Nebukadnezar das zweite Mal kam. Ich will nicht den ganzen Text lesen, ich will das für euch kurz zusammenfassen. Und der Sohn von dem Joachim, der hieß Joachin, also nur ein ganz kleiner Unterschied, der war dann der Nächste. 8 Jahre nachdem Daniel weggeführt wurde, kam der Nebukadnezar wieder. Und der Joachin, der hat sich ergeben nach einer längeren Belagerung. Und während bei der ersten Wegführung, der aus Daniel 1 nur ein Teil der Geräte des Tempels weggeführt wurde und auch nur einige wenige Leute, nach der zweiten Belagerung schon viel mehr passiert. Der ganze Tempel wurde leergeräumt, alle Tempelschätze kamen nach Babylon. Und ich lese das kurz, Kapitel 24, Abvers 13 oder Abvers 10. Zu jener Zeit zogen die Knechte Nebukadnezars, des Königs von Babel, nach Jerusalem herauf, und die Stadt wurde belagert. Und Nebukadnezar, der König von Babel, kam zu der Stadt, und seine Knechte belagerten sie. Aber Joachim, der König von Juda, ging zu dem König von Babel hinaus, er samt seiner Mutter, seinen Knechten, seinen Obersten und seinen Kämmerern. Und der König von Babel nahm ihn gefangen im 8. Jahr seiner Regierung. Und er ließ von dort alle Schätze im Haus des Herrn und die Schätze im königlichen Haus wegbringen, und er ließ alle goldenen Geräte in der Tempelhalle des Herrn zerschlagen, die Salomo, der König von Israel, gemacht hatte, wie der Herr es gesagt hatte. und er führte ganz Jerusalem gefangen hinweg, nämlich alle Obersten und alle kriegstüchtigen Männer, 10.000 Gefangene, auch alle Handwerker und alle Schlosser, und ließ nichts übrig als das geringe Volk des Landes. So führte er Jojachin nach Babel hinweg, auch die Mutter des Königs und die Frauen des Königs und seine Kämmerer. Dazu führte er die Mächtigen des Landes von Jerusalem gefangen nach Babel, auch alle Kriegsleute, 7.000, dazu die Handwerker und die Schlosser, im ganzen 1.000, alles kriegstüchtige Männer. Und der König von Babel brachte sie gefangen nach Babel, und der König von Babel machte Matanja, Jojachins Onkel, zum König an seiner Stelle und änderte seinen Namen in Zedekia. Also die zweite Stufe ist schon deutlich heftiger. In der zweiten Stufe machen die Babylonier das, was sie eigentlich mit allen gefangenen Völkern gemacht haben. Auch das ist wichtig für das Verständnis. Die Babylonier hatten eine Vorgehensweise gegen fremde Völker, die so aussah, wie wir das hier gelesen haben. Die haben sich die Eliten abgezogen, alle, die, sag ich mal, besonders gebildet waren, alle oberen Schichten, alle, die vielleicht ein bisschen was auf dem Kasten hatten. So die Elite eines Landes haben die genommen und nach Babel verfrachtet. Und haben dann die Geringen genommen, die vorher überhaupt nichts hatten, haben denen Land gegeben und die durften es dann bebauen und bewirtschaften. Das Ziel dahinter war, dass man denen, die im Land zurückgeblieben sind, dass die einem ganz dankbar waren, weil es ihnen auf einmal viel besser ging. Und die Eliten nimmt man mit und versucht, die in Babylon auf die richtige Spur zu bringen. Und wir werden nachher noch sehen, wie das beim Daniel und seinen Freunden aussah, was die babylonische Gefahr war oder die babylonische Versuchung, wie sie versucht haben, Menschen aus anderen Völkern zu gewinnen für ihr eigenes System. Der Zedekia, der dann an die Macht kam, der hat anscheinend auch nichts dazugelernt, weil er sich wieder gegen den König von Babylon auflehnt letzten Endes, obwohl der ihn sogar installiert hatte. Und ganz am Ende kommt Nebukadnezar noch einmal, zerstört Jerusalem komplett, belagert es 2,5 Jahre, bis wirklich nichts mehr zu essen in der Stadt war. Und dann haben die aufgegeben. Und dann lesen wir Kapitel 25 ab Vers 8. Und am 7. Jahr des 5. Monats, das ist das 19. Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel, kam Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, der Diener des Königs von Babel, nach Jerusalem. Und er verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser von Jerusalem. Ja, alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer. Und das ganze Heer der Chaldäer, das bei dem Obersten der Leibwache war, riss die Mauern von Jerusalem ringsum nieder. Den Überrest des Volkes aber, der in der Stadt noch übrig geblieben war, und die Überläufer, die zum König von Babel übergegangen waren, und den Überrest der Menge führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, hinweg. Doch von den Geringsten im Land ließ der Oberste der Leibwache Weingärtner und Ackerleute zurück. Und dann wird noch genau beschrieben, was die alles noch kaputt gemacht haben. Also die haben ganz gründliche Arbeit geleistet und die haben Jerusalem dem Erdboden gleich gemacht. Gottes Gericht über Jerusalem kam also in 3 Stufen. Und an jeder dieser Stufe gab es die Möglichkeit zur Umkehr. Wenn wir die Propheten lesen, wenn wir Jeremia lesen, dann hatte jeder dieser Könige die Chance, der Sache, dem Treiben ein Ende zu bereiten. Gott hatte schon vorhergesagt, dass sie das nicht tun würden. Und so kam es auch. Und ganz am Ende ist tatsächlich das passiert, was vorhergesagt wurde. Jerusalem wurde komplett dem Erdboden gleichgemacht. Der Tempel Gottes wurde zerstört, komplett. Da wird beschrieben, wie alles, was irgendwo aus Metall in diesem Tempel war, und da war jede Menge drin, das wurde alles komplett nach Babel gebracht. Nichts ist mehr übrig geblieben und Gottes Gericht war vollkommen. Das ist aber, wie gesagt, passiert, als Daniel schon viele Jahre in Babylon war. Wir lesen jetzt hier im 19. Jahr des Königs Nebukadnezar. Das heißt, ungefähr 20 Jahre war Daniel schon in Babylon, als Nebukadnezar Jerusalem dem Erdboden gleichmachen ließ. Er hat es also mitbekommen, wie der König Nebukadnezar sein eigenes Volk weiter bestraft hat und wie immer mehr Gericht über Jerusalem kam. Springen wir jetzt in unseren Text zurück. Ich möchte jetzt die ersten 7 Verse lesen und ich denke, wir verstehen manches erst dann richtig gut, wenn wir wissen, wo wir jetzt sind. Schauen wir uns also an, was hat Nebukadnezar bei der ersten Wegführung gemacht. Im 3. Jahr der Regierung Jojakims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in seine Hand. Auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinea, in das Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten. Junge Männer, ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen, und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwiese. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaja. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen. Und zwar nannte er Daniel Belshazzar, Hanania Sadrach, Michael Meshach und Asaja Abednego. Soweit hierher. Was hat also der König Nebukadnezar beim ersten Mal mitgenommen? Wir lesen am Anfang einen Teil der Geräte des Hauses des Herrn. Der hatte also noch nicht alle Schätze aus dem Tempel mitgenommen, sondern nur einen Teil. Aber was macht er damit? Der bringt diese Schätze in das Haus seines eigenen Gottes. Weg nach Babel, ins Land Sinea. Dahin bringt er die Schätze aus dem Tempel Gottes. Und wer die Bibel liest, der merkt, dass es mit Babylon irgendetwas auf sich haben muss. Von Babylon lesen wir in der Bibel ganz am Anfang, zwischendrin einige Male und ganz am Ende wieder. Babylon und das Land Sinea sind nicht nur diese Stadt, von der wir hier lesen, sondern da steht ein System dahinter. Da ist etwas dahinter, eine Gefahr, die es schon vom Anfang der Menschheit gab und die es auch ganz am Ende wieder genauso geben wird. Und wie wir hier lesen, gibt es die auch dazwischen. Und wir möchten uns heute ein paar der Gefahren anschauen, die von dieser Versuchung Babylons ausgehen. Das Land Sinea, auch das lesen wir, das wird auch schon in 1. Mose erwähnt. Beim Turmbau zu Babel ist die Rede von dem Turm in Babel im Land Sinea. Dasselbe Land, von dem wir hier reden. Babylon als Stadt liegt nur nicht mal ganz 100 Kilometer von Bagdad weg, im heutigen Irak. Aber Babylon hat auch sein Gericht schon erfahren, diese tatsächliche Stadt Babylon. Das gibt es heute anscheinend noch oder wieder, aber da ist irgendeine US Army Base oder sowas drauf, habe ich gesehen. Also das von der, die viele Pracht oder das, was Babylon einmal ausgemacht hat, das gibt es heute nicht mehr. Wohl aber gibt es genau noch dieselben Gefahren für uns oder für Gottes Volk. Wenn wir uns also jetzt anschauen, was der Nebukadnezar damit macht, dann ist das ja erstmal ein absoluter Schlag ins Gesicht. Den Tempelschatz nehmen und in den Tempel seines eigenen Gottes zu bringen, und davon hatten die Babylonier einige, das ist knallhart. Das, was eigentlich ein Gottestempel sein sollte, stand auf einmal im Land Sinea, in Babel, da wo schon das erste Mal, schon im ersten Buch Mose, der Götzendienst seinen Ursprung hatte, wo die Menschen sich selber zu Gott machen wollten, wo sie Gottesferne gelebt haben. So schlimm, dass Gott schon im ersten Buch Mose beim Turmbau eingreift und die Menschen zerstreut. Wenn wir das lesen, dann sind beide diese Dinge, sowohl das mit diesen Geräten des Hauses Gottes, als auch was nachher passiert, nämlich dass der König Nebukadnezar einige wegführt, das sind auch Erfüllungen von Prophetie. Und ich habe diesen Vers schon immer vorgelesen. Ich möchte es nochmal lesen. Jesaja 39. Da lesen wir, wie die Babylonier wahrscheinlich erst auf die Idee gekommen waren, dass man ja in Jerusalem auch gut einen Zwischenstopp machen könnte auf dem Weg nach Ägypten. Was es da zu holen gibt. Ursache dafür war ein Fehler des Königs Hiskia. Mindestens 50 Jahre vorher hatte Hiskia Gesandte von Babel durch die Schatzkammern des Tempels geführt, als er wieder gesund geworden war, und hatte ihnen alles gezeigt, was im Tempel an Schätzen ist und was in seinem Palast an Schätzen ist. Und in Jesaja 39, Vers 5 sagt Jesaja das Gericht Gottes dafür zu Hiskia. Und er sagt: Höre das Wort des Herrn der Herrscharen. Es kommt die Zeit, da alles, was in deinem Haus ist und alles, was deine Väter bis auf diesen Tag gesammelt hatten, nach Babel geführt werden wird. Es wird nichts übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, die du zeugen wirst, wird man nehmen, dass sie Kämmerer seien im Palast des Königs zu Babel. Und da gab es ja die interessante Reaktion von Hiskia drauf, der darauf gesagt hat, da sprach Hiskia zu Jesaja: Das Wort des Herrn, welches du geredet hast, ist gut. Denn, sprach er, es wird doch Friede und Sicherheit in meinen Tagen sein. Er hat es also gar nicht so als großes Problem gesehen, weil es hat ihn ja nicht betroffen, sondern was interessieren ihn seine Kinder? Und wir sehen jetzt, dass das wahr wird, was Jesaja dem Hiskia angedroht hat. Zwar ist es ja noch erst noch ein Teil der Schätze, aber wir lesen auch in Daniel davon, dass der Aspenas, der Oberste der Kämmerer, den Auftrag bekommt, etliche von den Söhnen Israels zu bringen, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten. Das heißt, wir erfahren hier etwas, wer war Daniel? Daniel wird ein Nachfolger, ein Nachfahre dieser Königslinie gewesen sein. Zumindest muss er zu den ganz Vornehmen da gezählt haben. Und was wird mit denen passieren? Auch das, was Jesaja schon gesagt hat, sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs zu Babel. Was ist ein Kämmerer? Es gibt mehrere Dinge, die über Kämmerer gesagt werden in der Bibel. Kämmerer sind in jedem Fall Bedienstete an dem Hof von den Königen damals gewesen. Das waren, wir würden heute vielleicht sagen, Minister oder die ganz bedeutende Posten hatten. In einigen Fällen, auch in der Bibel, waren das auch Eunuchen. Das heißt, die wurden beschnitten oder wie die Bibel sagt, verschnitten. Da hat man gesagt, ja, okay, dann sind die keine irgendwie potenziellen Gegner mehr. Die können sich nicht mehr vermehren, die können sich nicht mehr fortpflanzen. Aber die Bibel sagt, es gibt Kämmerer, die keine Eunuchen waren und es gibt Kämmerer, die Eunuchen waren. Ich habe da viel nachgelesen. Es gibt dieses Wort an vielen Stellen in der Bibel. Wir wissen nicht, ob Daniel zum Eunuch gemacht wurde oder nicht. Das ist die Botschaft dahinter. Aber es kann sein, es ist möglich. Oft waren hohe Bedienstete an den Königshöfen Eunuchen. Aber zum Beispiel wird Potiphar als Kämmerer bezeichnet, der eine Frau hatte. Oder wir haben auch eben im zweiten Buch der Könige gelesen, dass auch die Kämmerer vom Joachim mit weggeschleppt wurden. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein jüdischer König seine Kämmerer zu Eunuchen gemacht hat. Weil das Gesetz Moses einige Einschränkungen gibt an Eunuchen, dass die einiges nicht machen durften. Die durften in Juda keine hohen Ämter bekleiden und die durften auch nicht ins Innere des Tempel gehen. Fakt ist aber, dass der Obere der Kämmerer von Babylon den Auftrag bekommt, Leute rauszufiltern. Und die bekommen hier eine ganze Palette an Anforderungen, ein riesen Anforderungsprofil. Also da konnte jetzt nicht jeder dahin kommen, das war die absolute Elite, die gesucht haben. Die sollten vornehm sein, gebildet sein, weise sein, aber auch ein ganz schönes Äußeres haben, tüchtig sein. Die sollten eigentlich schon, man hat das Gefühl, fast perfekt sein. Und jetzt sollten die nach Babylon kommen. Warum sollten die nach Babylon kommen? Das war so das babylonische System. Wir holen uns überall die besten Leute und dann werden die erst einmal umgepolt. Und das ist das, was wir hier lesen. Die sollten 3 Jahre lang Gehirnwäsche bekommen. 3 Jahre lang sollten die nicht nur in der Sprache und der Schrift der Chaldäer gebildet werden, die sollten im Prinzip das vergessen, wo sie herkamen. Woran wird das noch deutlich? Wenn wir uns anschauen, was der Kämmerer als erstes mit denen macht, dann sehen wir schon diese Entfremdung. Die bekommen erstmal einen neuen Namen. Warum bekommen die einen neuen Namen? Dazu muss man sich damit beschäftigen, was haben die Namen vorher bedeutet und was haben die Namen nachher bedeutet. Und jeder der Namen dieser 4 Männer, die hier genannt werden, hatte einen biblischen Namen. Das hatte einen Sinn und einen guten Inhalt. Diese Männer bekamen einen Namen, der dann auf einmal mit den babylonischen Gottheiten zu tun hatte. Der Daniel, dessen Name eigentlich heißt Gott ist mein Richter, der hieß dann auf einmal Belsatzar. Und das bedeutet, der Gott der Babylonier, also der Marduk, der soll den König bewahren. Also das wird alles einmal umgedreht. Und das, was vorher einen Bezug zum Gott Israels hatte, das bekam auf einmal einen Bezug zu babylonischen Gottheiten. Der Hanania, das hieß, der Herr ist gnädig, der hieß auf einmal Befehl Akus. Der Aku war der Mondgott der Babylonier. Misael, der hieß, wer ist Gott? Wer ist wie Gott? Das hieß auf einmal, wer ist wie der Mondgott Aku? Und Asaja, der Herr ist meine Hilfe. Das heißt auf einmal der Knecht des Scheinenden. Also wieder so ein Bezug zu diesen babylonischen Gottheiten. Das heißt, sie bekommen als erstes mal Namen, die schon mal einen Bezug zu den babylonischen Gottheiten haben. Und dann werden sie geschult mit allem Wissen, was Babylon zu bieten hat. Und Babylon, das war sehr beeindruckend. Auch das können wir heute sehr nachvollziehen. Ich war mal in Berlin auf der Museumsinsel und da gibt es das Ishtar-Tor. Ich weiß nicht, wer da schon mal gewesen ist. Das ist ein Teil der Stadtmauer zur Zeit Nebukadnezars. Der Nebukadnezar war der König, der in Babylon am meisten gebaut hat. Und dieses Tor wurde da ausgegraben. Das ist ein Tor, ja, da wurde eine blau angemalte Mauer drumherum gezogen und alleine das Tor, das hat riesige Ausmaße. Und als ich da stand, da habe ich daran gedacht, wie das wohl gewesen sein muss, als diese 4 jungen Männer aus Juda weggeholt, als die da durch dieses Tor gelaufen sind. Durch Babylon ging eine riesige Prachtstraße, wo die auch so Prozessionen gemacht haben. Das, was man von Babylon ausgegraben hat, da hat man eine 18 Kilometer lange Stadtmauer ausgegraben. Und dieses Tor steht da und das ist heute noch extrem beeindruckend. Das ist 11 Meter tief, 15 Meter hoch und 25 Meter breit. Und das ist nur eines der Stadttore von Babylon. Das ist mit blauen Ziegeln angemalt, die Hochglanz glänzen. Da sind diese babylonischen Löwen drauf gezeichnet. Das ist einfach nur beeindruckend. Wenn wir uns vorstellen, wie die da durchgeführt wurden und dann in diese Stadt kamen, in die Stadt, die heute noch bekannt ist, der Nebukadnezar hat unter anderem auch die hängenden Gärten von Babylon auf seinen Palast gebaut. Eins der 7 Weltwunder. Außerdem hat man einen riesigen Turm ausgegraben. Also haben die doch noch einen Turm zu Babel irgendwann fertiggestellt. Der Turm war fast 100 Meter hoch, der ausgegraben wurde. Aus Backsteinen gebaut. Diese Stadt, die war einfach nur schön. Die war unglaublich. Da war so viel Reichtum, da war so viel Wohlstand. Da kam von den ganzen unterworfenen Ländern die Eliten zusammen, die sich da getroffen haben, voller gebildeter, reicher, kluger Menschen. Und wenn wir uns vorstellen, was das macht mit diesen 4 jungen jüdischen Männern, wenn man dort durchs Tor geht, dann wird uns, glaube ich, eher bewusst, in was für einer Gefahr sie standen. Wenn man durch so ein Auswahlverfahren durch ist und dann sagt, ey, die haben die Elite gesucht und mich gefunden, das tut doch jedem irgendwie gut, oder? Jeder will doch von uns zur Elite dazugehören. will was ganz Besonderes sein. Ich sag mal, wer will schon stinknormal sein, zum Pöbel gehören oder zu den Einfachen, zu den Geringen, wie es hier steht? Das steckt doch irgendwo in uns drinne, dass wir elitär sein wollen, was ganz Besonderes. Und das ist, was Babylon mit den Menschen gemacht hat, die sie verschleppt haben. Ja. Man hat gesagt, ihr seid was ganz Besonderes. Ihr bekommt von dem zu essen, was der König selber isst, von dem Wein, den der König selber isst. Ihr werdet ausgebildet mit allem, was wir haben. Ja, aber dafür müsst ihr halt schon ein paar Kompromisse eingehen. Ich meine, euren alten Namen könnt ihr dafür nicht behalten. Da müsst ihr euch schon auch ein Stück weit anpassen an unsere Religion, an das, was wir haben, was uns wichtig macht. Aber ihr seht ja selber, guckt, euer Tempelschatz ist jetzt im Haus von unserem Gott. Ihr seht ja, welcher Gott stärker ist, welcher Gott größer ist. Und wir wissen, dass das ganz junge Männer gewesen sein müssen. Man schätzt so, dass die so 14 bis vielleicht 17 oder 18 waren, als sie nach Babylon gekommen sind. Und was auf die da eingeprasselt ist, an vielem Neuen und an unglaublicher Schönheit, auch an Kultur, an Fremdem, das war einfach unglaublich viel. Und an so einer Stelle treu zu bleiben, an so einer Stelle einen geraden Weg zu gehen, das ist einfach nur schwer. Weil man vor lauter Schönheit komplett geblendet werden kann. Die Gefahr für die war so hoch, irgendwo einfach zu sagen, ja klar, wir sehen ja selber, hier ist alles toll und bei uns, waren wir unterworfen. Wir mussten Zwangsabgaben leisten und jetzt wurden wir auserwählt, dahin zu kommen, als Elite, als welche, die nachher vom König dienen sollten. Die sollten komplett umgeholt werden, merkt ihr das? Wo vorher Gott ihr König sein sollte, an die Stelle wollte der Nebukadnezar jetzt selber bei denen kommen. Und die haben das richtig gut gemacht. Die haben das richtig gut gemacht. Da war an alles gedacht. Und wir sehen, dass die das auch wohl nicht zum ersten Mal gemacht haben. Die waren gut da drin, Leute umzupolen. Leute schleichend ihrer Vergangenheit zu entfremden. Leute zu etwas zu machen, was sie selber nutzen wollten und konnten. Und es stellt sich die Frage, und das ist das, was wir im Buch Daniel auch lesen, wie kann man denn in diesem Babylon überleben? Wie kann man als einer oder als vier kleine junge Männer in dieser Weltstadt überleben? In diesem Zentrum des Wissens und aber auch der Religion und auch der Gottlosigkeit. Da kann man doch verzweifeln, wenn man sich an die Position dieser vier, wenn man sich da hineindenkt. Und ich habe mich auch gefragt, was wäre denn jetzt richtig gewesen? Was hätten die vier denn machen sollen? Und ja, da kommen wir ja auf einige Ideen. Ja, hätten sie denn überhaupt mitgehen müssen? Die hätten sich ja auch weigern können. Wären sie vielleicht umgebracht worden oder so? Wäre das besser gewesen, sich zu weigern? Oder wäre es gut gewesen, zu fliehen bei der erstbesten Gelegenheit? Was hätten die machen können? Wie kann man sich in diesem Babylon behaupten? Und ich habe bei Jeremia einen Brief gelesen, den Jeremia an die Menschen in Babylon schreibt, an die Verschleppten. Und den möchte ich noch mit euch lesen. Wir lesen in Jeremia 29, wie man sich richtig verhält in einer gottverlassenen, in dieser gottfremden Welt wie Babylon. Denn, dass es diese Verschleppung geben wird, das lesen wir auch schon in Daniel 1, das ist Gottes Plan. Gott hatte Israel in die Hand dieses Nebukadnezar gegeben. Das war ja kein Ausversehen oder ich habe kurz nicht aufgepasst und jetzt seid ihr weggeführt worden. Es war Gottes Plan, dass Juda dahin verschleppt wird. Und auch das Neue Testament sagt zu uns, dass wir leben nun einmal in einer Welt, die Gott nicht sucht. Wir leben in einer gottverlassenen Welt und einer gottfernen Welt. Aber wie sollen wir damit umgehen? Was ist richtig? Ich möchte lesen aus Jeremia 29, ab Vers 1. Und ich fand es sehr interessant für mich, das zu lesen. Wie ist es richtig, in Babylon zu leben? Das stimmt nicht. Entschuldigt bitte. Ich bin immer noch in Jesaja. Jetzt. Und dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem an den Überrest der Ältesten der Weggeführten sandte, sowie an die Priester und Propheten und das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte, nachdem der König Jechonja mit der Königin, mit den Kämmerern und den Fürsten von Juda und Jerusalem, auch mit den Schmieden und Schlossern Jerusalem verlassen hatte. Durch die Hand Eleasars, des Sohnes Schafans, und Gemarias, den Sohn Hilkias, die Zedekia, den König von Juda, nach Babel zu Nebukadnezar, dem König, gesandt hatte, ließ Jeremia sagen: So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter, gebt Männern zur Frau, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort mehrt und eure Zahl nicht abnimmt. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Denn so spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels: Lasst euch nicht täuschen von euren Propheten, die unter euch sind, noch von euren Wahrsagern, hört auch nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen lasst, denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Fürwahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückbringen. Und sich mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückbringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Als ich das gelesen habe, habe ich erst mal gedacht, das kann ja eigentlich fast nicht wahr sein, oder? Ich meine, Babylon war so gottlos, Babylon war so falsch, Babylon, da lief so vieles falsch, die hatten so viele falsche Götter, die haben den Tempelschatz aus Jerusalem in den Tempel von Marduk, von ihrem Gott, gebracht. Und dann sollen die sich so verhalten, wie es hier steht. Die sollen ganz normal ihr Leben leben. Die sollen sich Häuser bauen, die sollen sich ein Feld oder einen Garten anlegen, die sollen da Obst und Gemüse anbauen, davon essen, die sollen sich verheiraten, die sollen Kinder kriegen. Und die sollen nicht auf die falschen Propheten hören, die irgendwie sagen, und von den falschen Propheten liest man viel, da gab es einige, die aufgestanden sind und gesagt haben, wir müssen uns jetzt gegen den Nebukadnezar erheben, die Fesseln, die sind jetzt vorbei, wir dürfen jetzt wieder gehen, die Gefangenschaft hört doch schon eher auf. Und Gott sagt, hört nicht auf die. Ihr wisst genau, ich sage euch, nach 70 Jahren müsst ihr in Babel bleiben und dann werde ich mich wieder euch annehmen. Und was sagt er? Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das ist genau derselbe Blick, den wir auch brauchen in einer gottfernen Umgebung. Das ist das, was Gott zu uns sagt. Wir wissen zwar nicht, wie lange es noch genau dauert, ob 70 Jahre, ob einen Tag oder ob wer weiß wie viele Jahre. Aber auch uns wird eines Tages Gott aus den Völkern wieder herausrufen. Und Gott wird uns zu sich bringen. Und bis dahin sollen wir auch unser Leben leben in einer gottverlassenen Welt, in einer gottfernen Welt, was hart ist und was schwer ist, wo wir aber von Daniel ganz viel lernen dürfen. Aber Gott, und das gilt heute noch genauso, Gott hat für sein Volk Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Gott hat einen viel weiteren Blick als wir. Und das ist das, was mir wichtig ist. Die vier, die durften nicht verzweifeln, als sie Babylon gesehen haben. Die hätten so leicht aufgeben können und sagen, ich habe keine Chance, ich bin so ein junger Mann, was soll ich machen gegen diese Übermacht der Feinde, die mich überall infiltrieren wollen, die an jeder Front angreifen. Was sollen wir schon tun? Wie sollen wir uns dagegen wehren? Aber Jeremia sagt es, es geht um das, was danach liegt. Und da wird über Babylon Schreckliches gesagt. Die wussten schon, bevor sie verschleppt wurden, wussten sie, dass Babylon und das Volk, was sie verschleppen wird, einmal dafür gerichtet werden wird. Die wussten aber auch, dass das Gericht kommt. Es war keine Überraschung. Und doch ist es so schwer, wenn man in Babylon steht, wenn man die Schönheit sieht, wenn man so sieht, das Böse, das zeigt sich nicht immer so offensichtlich. Das kommt versteckt, das kommt schleichend, das kommt Stück für Stück und es sieht äußerlich manchmal wunderschön aus. Aber Gott möchte, dass wir daran denken, was einmal passieren wird. Gott möchte, dass wir ihn anrufen, wie es in Vers 12 steht, dass wir zu ihm flehen. Und dann wird er uns auch erhören. Wir müssen ihn suchen und dann lässt er sich auch finden. Egal, wie viel Babylon um uns herum ist. Ich möchte für heute zum Schluss kommen. Das ist eine lange Einleitung, ich weiß, ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber ich finde es so wichtig, dass wir merken, was ist Babylon? Und dass wir auch merken, wir sind genauso in Babylon. Genauso ist es bei uns. Egal, wo wir hinkommen, wo wir neu hinkommen, es ist immer wieder schwer, einen geraden und guten Weg zu gehen. Auch wir sollen ganz schleichend verführt werden, ganz vorsichtig, ja, Stück für Stück. Und wenn wir nicht aufpassen, dann geht es ganz schnell. Und es gibt diese zwei Seiten. Wir brauchen nicht vor lauter Angst, aufgeben oder verzweifeln, weil wir sagen, ach, es ist so viel Gottlosigkeit um uns herum. Dafür gibt es auch keinen Grund. Jeremia sagt, lebt euer Leben, seid treu. Wir sind auch keine Revoluzer. Christen sind keine, die sich auflehnen und sagen, hier passieren falsche Dinge und jetzt gehen wir auf die Straße oder zünden Autos an. Das sollten die auch in Babylon nicht machen. Die sollten sich unterordnen. Aber wir wissen, dass Unterordnung auch ihre Grenzen hat. Unterordnung unter eine staatliche Gewalt. Wisst ihr, das, was Jeremia da schreibt, das finden wir auch im Neuen Testament. In Römer 13 und in 1. Petrus finden wir genauso, dass wir uns den staatlichen Gewalten unterordnen sollen. Dass alle staatlichen Gewalten von Gott eingesetzt sind, von Gott geduldet sind. Auch das ist hier der Gedanke. Gott hat Israel in die Hand von Nebukadnezar gegeben. Da ist ja kein Fehler passiert. Und der Ort, wo Daniel in dem Moment sein sollte, Daniel und seine Freunde, der war Babylon. Und ihr Auftrag war, in Babylon sauber zu bleiben, in Babylon rein zu bleiben, in Babylon zu überleben. Und das wollen wir uns dann beim nächsten Mal anfangen anzuschauen. Und wir schon in Vers 8, das ist der Schlüsselvers davon. Ich denke, weil es die Praxis ist, möchte ich zumindest noch Vers 8 vorlesen. Da steht nämlich, wie Daniel es geschafft hat, in Babylon sauber zu bleiben. Oder was Daniels Weg dazu war. Da steht, Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, und dann geht es weiter, sich nicht zu verunreinigen. Und das war das, was geholfen hat. Und das wollen wir uns dann praktisch anschauen. Was hat Daniel, was haben seine jüdischen Freunde gemacht? Wie sah das aus? Wie haben sie sich in ihrem Herzen vorgenommen, sich nicht zu verunreinigen? Und wie sah der Weg aus, einen guten Weg in Babylon zu gehen?